Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Eine neue Folge Shortleg steht in den Startlöchern. Die UK Open Analyse steht auf dem Programm und dazu begrüße ich Marvin van Moom euch recht herzlich da draußen, wo immer ihr auch gerade zuhört. Mit dabei natürlich heute auch wieder mein Daten.de-Kollege Kevin Barth.
Hallo, das Finale habe ich ein wenig schläfrig gestern zugebracht, aber ansonsten ist alles gut.
Und mit dabei unser Daten.de-Experte Thomas Shorty Seiler.
Grüße in die Runde. Wie kannst du so ein Finale mit der Leidenschaft, wie üblich, die James Wade an den Tag legt, verschlafen? Ich verstehe das nicht. Diese Ausgeburt an Emotionen hast du verpasst, das machst du dir selber nie wieder gut.
Es tut mir leid, ich hätte auch das Siegerinterview machen sollen, um mal kurz aus dem Nähkästchen. Aber mein Gott, ich mach's wieder gut. Aber du hast gesagt, das geht nicht mehr. Das tut mir leid.
Naja, gut. Ich will dir mal verzeihen.
Ist nett, danke. Ich bin jetzt aus der katholischen Kirche raus. Shorty hat mir verziehen. Es ist super. Ja, heute ist Weltfrauentag. Passt doch alles. Es ist fantastisch.
Amen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, UK Open Analyse heute unser Hauptthema. Wir blicken natürlich auch noch kurz zurück auf die Super Series 1, die davor stattgefunden hat, und auch auf die Super Series 2, die dann jetzt danach bald stattfinden wird. Schauen wir auch kurz voraus, aber wie gesagt, UK Open heute unser Hauptprogramm. Leider ohne externen Gast, aber ja, ich sag mal, wir drei werden da auch trotzdem heute gut das Turnier durchkauen. Wir starten direkt, würde ich sagen, einfach mal mit dem generellen Eindruck, Shorty. Dieses Jahr die UK Open mal wieder etwas anders. Keine Fans hatten wir schon 2018, damals mit diesem Schneechaos. Jetzt hatten wir dieses Jahr auch noch keine Amateure und auch nicht im Minehead. Wie haben dir die UK Open trotzdem gefallen?
Also alles in allem ist ja die Qualität irgendwie explodiert jetzt. Es ist ja eine Runde jagt die nächste. Die Ergebnisse sind in meinen Augen immer enger. Also entweder ist das ein Totalausfall, du kriegst mal 0-6, aber das ist super selten auch bei diesen UK Open gewesen. Am Ende waren die Spiele, je enger es oder je näher es zum Finalen kam, immer enger, immer auf Augenhöhe immer mehr geführt worden. Und viele Spieler haben da Ausrufezeichen und Akzente setzen können, zumindest auch für schmunzelnde Momente gesorgt an Tag 1, 2, 3. Also es war alles dabei. Ich fand jetzt nicht so... Ja, ist natürlich immer so dieses Austragungsortwechsel mit der Pandemie, den ganzen Spuk irgendwie. Aber ich denke, wir können da eine gute Qualität abbilden. Der Sport beweist, dass er funktioniert ohne Zuschauer, und er bringt wirklich Talente hervor, die unter diesem mentalen Druck Zuschauer sind in the house einfach nicht leiden und da Spiele auf viel länger auf hohem Niveau führen können, bis eben wirklich sudden death am Ende entscheidet, ist es der Moment oder ist es nicht der Moment. Und wir haben gesehen, mit diesem ungewöhnlichen Finale der UK Open mit der Konstellation hat, glaube ich, sehr wenig Leute tatsächlich 10 Pfund drauf getippt vor dem UK Open. Also ich wäre gespannt, wer die beiden Jungs dann am Ende auf der Pfanne hatte.
Kevin, alle Boards in einer Halle und ein Rekord von 10 deutschsprachigen Teilnehmern, obwohl es ja auch hätten mehr sein können. Wie ist da dein Eindruck gewesen?
Von den Deutschsprachigen jetzt speziell oder von aufgrund der Turnierausrichtung oder wie genau?
Ja, gerne erstmal generell von deinem Eindruck von der Ausrichtung dieses Jahr und auch wie jetzt sich das Teilnehmerfeld zusammengesetzt hat. Gab es das ja auch etwa Änderungen wegen den Amateuren, die eben nicht dabei waren?
Ja, letztlich fand ich das okay. Also ich fand es schon auch reizvoll, dass sich früher jeder qualifizieren musste, und finde nach wie vor, dass man den ersten 128 der Welt nicht unbedingt diese Teilnahme schenken müsste. Aber es ist ja jetzt schon das dritte oder vierte Jahr irgendwie hintereinander so. Von daher ist das schon okay. Und ich fand die Zusammensetzung jetzt auch, also hat mich jetzt auch nichts gestört, ja. Auf der einen Seite natürlich, die Geschichte mit den Amateuren ist weggefallen, aber auf der anderen Seite hatten wir dann jetzt halt auch Leute, die vor wenigen Wochen bei der Q-School nicht weit weg von der Tourkarte waren, und dann zu sagen, die dürfen UK Open spielen, ist genauso gut, wie dann, dass man auch Challenge Tour und Development Tour die Leute dazu holt. Das ist ja, wäre ja eh passiert. Letztlich hat mir nichts gefehlt, weil in 160 Spielern, von denen ja dann nach Absagen am Ende nur noch 151 übrig waren, aber auch in 151 Spielern sind so viele verschiedene Geschichten dabei. Ich persönlich, mir geht das immer zu schnell. Das ist das Einzige, was mich seit Jahren stört, dass das in 3 Tagen abgefrühstückt wird, dass 4 Runden an einem Tag gespielt werden und du für viele Geschichten gar keine Zeit hast, weil es viel zu schnell geht. Da kannst du nur kurz drüber fliegen. Also ein 4. Tag fände ich ganz nett. Dann könnte man 2 Runden am Donnerstag spielen, 2 Runden am Freitag. Sowieso dann vielleicht auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man nach und nach wirklich vielleicht auch alle Spiele zumindest im Stream auch live gucken könnte. Die Scores sind das eine, aber Scores übermitteln halt dann auch keine Emotionen oder sonstige Geschichten, Körpersprache etc.
Absagen war nochmal ein gutes Thema. Es wurde ja nicht aufgefüllt. Wie hast du das gesehen? Also es gab ja irgendwie so dann die Gerüchte oder auch diese Regelauslegung, die eigentlich so interpretiert worden ist seitens ja uns Journalisten, dass vielleicht über die Challenge Tour oder Development Tour nachgerückt werden kann, wurde dann aber im Endeffekt nicht gemacht.
Also ich halte jetzt relativ wenig davon, weil also wenn jetzt jemand einen Tag vorher absagt, wie das bei Justin Pipe passiert ist, der positiv getestet wurde, dann musst du das natürlich unglücklicherweise so machen. Aber es stand jetzt mehrere Tage im Vorhinein schon fest, dass Robert Marjanovic nicht spielt, dass Michi Unterbuchner nicht spielt. Ein paar weitere kriege ich bestimmt gleich noch zusammen. Und auf solche Dinge hätte man reagieren können. Natürlich ist es in der heutigen Zeit dann schwieriger, die Leute nachzunominieren. Aber es hätte eine klare Kriteriengeschichte geben können, dass man dann über Challenge oder Development Tour die Jungs holt. Das wäre für die dann gerade Development Tour ein großes Ereignis dann auch gewesen, wo ich mir sicher bin, dass da auch einige diese Chance dann wahrgenommen hätten. Also alles, was irgendwie noch 3-4 Tage vorher Absage ist, verstehe ich halt nicht, warum man da dann mit Freilosen irgendwie dann tatsächlich um sich wirft. Also es ist jetzt zwar nicht so schlimm gewesen, wie es, glaube ich, vor ein paar Jahren mal war, wo mehrere Spieler nicht nach England gekommen sind und dann tatsächlich sogar noch unter den letzten 64 ein Freilos verteilt wurde. Aber 9 Stück empfinde ich dann schon auch als relativ viel, zumal, glaube ich, die PDC über einige davon, Wesley Harms ist dann, glaube ich, noch ein weiterer Name, da haben sie dann auch im Vorhinein mit Sicherheit früh genug Bescheid gewusst.
Man sagt ja auch, Shorty, zu den UK Open, der FA Cup des Darts, weil er auch diese Geschichten schreibt, dass diese Amateure eben in den letzten Jahren dann auch gegen diesen Vollprofis mal ran können und auch ja, bei so einer kurzen Distanz, zumindest in den ersten Runden, die Chance haben, da echt die Geschichten zu schreiben. War das für dich noch FA Cup of Darts Feeling dieses Jahr, die UK Open?
Ja, absolut. Also absolut. Das ist ja das Problem an der Sache ist und bleibt ja nun mal einfach, dass du immer irgendwie die 128 als Tourcard-Holders da ansiehst und alles, was da drüber reinkommt, als Nicht-Profi ansiehst. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir vielleicht 32 Profis an der Tour und der ganze Rest hat noch irgendwelche Nebenjobs oder Nebeneinkünfte, um den ganzen Spuk überhaupt irgendwie finanziell unbeschadet zu überstehen. Also du hast einen Sponsor aus einem Ausrüstungsvertrag, in dem der dir ein Set Darts hinbaut, aber du wirst keine 10.000 oder 100.000 Stück verkaufen, wenn du nicht viel Taylor hast im Jahr. Darüber kannst du also kaum Einnahmen generieren. Also deshalb ist es irgendwie immer noch dieser FA Cup, die Chance, da mal reinzuspritzen in so eine Nummer und die Jungs immer durch ein Auslosungsverfahren auch in der frühen Runde zu erwischen auf den Short-Distanzen, ist für dich ein einfacher Vorteil. Weil die Jungs ihre Konstanz eben halt ausspielen und über die langen Distanzen dich 10 zu 9 jederzeit immer noch abfangen können, wie wir es ja jetzt auch bei den UK Open gesehen haben, dass oft genug noch wieder 10 zu 9 ausgegangen ist. Also ich denke schon, dass dieses FA Cup-Feeling auch durch das Auslosen einen ganz großen Anteil hat an dieser Spannung dieses Turniers. Ob es tatsächlich dazu kommt, dass die die ersten 4 irgendwo in den Runden zusammengelost werden oder eben nicht. Also es ist quasi meist wie die spannende Frage bei der Formel 1 in der ersten Kurve, kracht das oder nicht? Ansonsten sind 60 Runden langweilig.
Ja, bei den Auslosungen war dieses Jahr bei mir so ein bisschen die Sache, ich fand das immer geil, wenn dann die Namen vorgelesen werden von John McDonald und dann die Fans immer darauf reagieren. So, man hört so Michael van Gerven, alles oh, 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 und dann, keine Ahnung, gegen Gavin Price, also oh, oh, was ein Match so. Also, das hat mir so ein bisschen gefehlt dieses Jahr, aber ja, war halt eben dieses Jahr nicht möglich. Wir hoffen natürlich dann im nächsten Jahr wieder, dass dann auf dem Badtänzen meinen, dass wieder die Hütte voll ist. Dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir jetzt mal chronologisch vor und starten dann mit der ersten Runde. Da waren die Top Guns ja noch nicht mit dabei, aber einige deutschsprachige Spieler, Kevin. Dann legen wir direkt mal los. Auf der zweiten Bühne ging es ja aus österreichischer Beteiligung echt flott los. Russell Jake Rodriguez war am Start gegen Boris Koltsov. Verliert da recht deutlich, weil er wahrscheinlich einfach so viele Doppel verpasst.
Ja, absolut. Genau so habe ich es auch im Bericht für daten.de dann in der Session geschrieben. Er ist nie reingekommen. Ich hätte gedacht, dass er auch vielleicht ohne Zuschauer genau da anknüpfen kann, wo er bei Super Series und Q-School dann aufgehört hat. Eigentlich ist Rusty auch jemand, der die Bühne mag, ob mit oder ohne Publikum. Aber er kam nicht rein. Und Koltsov hat jetzt nicht ein überragendes Spiel gemacht, aber er hat die richtigen Dinge zur richtigen Zeit getan. Vielleicht auch so ein bisschen wie James Wade. Zu dem kommen wir, glaube ich, noch, habe ich gehört. Und der hat seine Chancen genutzt und Rusty hat die Sicherheit auf die Doppel nie gefunden. Und dann verlierst du 6-1. Und das war zu deutlich, zu hoch, absolut. Aber es ist dann eben passiert. Und Rusty ist jung und wird hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube, es gibt genug Spieler in seinem Alter, die so eine Tracht Prügel dann auch bekommen haben. Ich habe gehört, ein anderer Österreicher durfte dann sogar mit 72er Average zu Null verlieren, Harald Leitinger.
Genau, das war dann eine Runde später. Danach, bleiben wir einfach bei den Österreichern, kam ja Soran auf die Bühne, Soran Lerschbacher gegen Tim Williams. Da würde ich schon sagen, das war eine vermeidbare Niederlage. Also klar, er liegt da früh zurück, auch weil er am Anfang ein bisschen Probleme hat. Williams, klar, ist natürlich ein BDO-WM-Finalist, kein Unbekannter. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Soran dieses Spiel eigentlich trotzdem irgendwie gewinnen muss.
Ja, gut, das Problem ist halt dann die 5-1-Hypothek. Ne? Doppel verpasst auch, da war er nicht da. Also ich bin total beeindruckt von dem, was er danach gespielt hat. Aber davon kann er sich leider nichts kaufen, weil er diesen einen Dart bei 5-5 auf Tops verpasst, 118 zumachen könnte und Williams kommt davon. Es war nichts anderes, als dass Williams, der hat das gut gemacht in der Anfangsphase, aber nach dem 5-1, 5-2 hat Soran ihn an die Wand gespielt, mit auch wirklich gutem Scoring und so weiter, sagen wir mal so. Ich glaube, man könnte sich jetzt mal angucken, wie viele Spieler mit einem vielleicht auch unter 90er Average oder auch unter 85 in den ersten Runden vielleicht dann auch Spiele gewonnen haben. Da habe ich ein paar gesehen. Und die Auslosung war nicht die glücklichste. Und er hat den Start verschlafen. Er hat es anders wie Rusty zurückgeschafft mit, wie ich schon finde, beeindruckenden Darts. Aber er kann sich, wie gesagt, am Ende nichts davon kaufen. Und man könnte jetzt sagen, nimm das Positive mit. Aber ich habe dann auch im Nachhinein zu Sorans Lebensgefährtin gesagt, mir wäre es lieber gewesen, er hätte das irgendwie 6-0 verloren, als dass er da jetzt so blöd 6-5 rausgeht. Sein Flug ist gestern gestrichen worden, der nachfolgende Flug heute ist auch gestrichen worden, also schlimmer kann es nicht kommen.
Ja, das ist natürlich dann nochmal extra ärgerlich, wenn man dann da noch länger verbleiben muss. Ja, diese Zeiten machen es einem da nicht einfacher. Shorty, lass uns reden über Martin Schindler, der hat ja, die Hauptbühne eröffnet am Freitag. Die ist ja eine Stunde später gestartet. Auf den Nebenboards wurde ja schon ab 12 Uhr unserer Zeit gespielt gegen einen, ja, alten Bekannten. Barry van Peer ist zurück auf der Tour. Wir erinnern uns noch alle. Grand Slam of Darts, da Titis. Da ist ja auch diese Geschichte mit der Titis auch vielen erstmal bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. Martin gewinnt am Ende das Spiel knapp bei 6:05. Wie hast du das gesehen und wie hast du vor allen Dingen auch Van Peer gesehen, was seine Titis angeht? Konntest du da schon Sachen erkennen, wo du sagst, da haben wir schon echt einen guten Fortschritt gemacht bei ihm, oder sind es immer noch so ein paar Punkte dabei, wo du sagst, ah, da sieht man das wirklich noch, dass er das mal wirklich hatte?
Also du wirst es ja nie ganz los. Das ist ja auch bei Menzo, er ist ja nie ganz zufrieden mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Er probiert ja immer wieder verschiedene Stile aus. Also so eine Datitis wirst du nie zu 100% los. Aber Barry van Peer hat eine gute Challenge-Tour gespielt. Er ist ja über die Challenge-Tour als, glaube ich, nochmal zweimal reinmarschiert in die Tourcard dieses Jahr und hat Martin Schindler alles abverlangt, weil der ist der Mann der Stunde, der einfach sehr, sehr gut, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern eben weltweit sehr, sehr gut performt zurzeit. Und Mary van Peer schlagen konnte, was eben ja nun auch nicht wirklich erwartbar war, dass er sie sich so ja dagegen stemmt gegen diese Niederlage. Also von daher ist noch natürlich Luft nach oben für Barry, aber gut, ihn wieder auf einer TV-Bühne zu sehen, bewaffnet, nicht so chancenlos und so verzweifelt, wie wir ihn noch im Gedanken haben. Also war schon sehr, sehr guter Fortschritt zu sehen.
Hätte Martin das Spiel im letzten Jahr, ohne die Q-School jetzt mal gesehen zu haben, hätte er das Spiel letztes Jahr verloren, was glaubst du?
Gute Frage, aber das ist auch zu viel Vorhersagen und Orakeln, dann lasse ich doch meinen guten Freund Kevin runter.
kann sein. Es ist ja ein Spiel gewesen, was dann auch nicht einfach war. Er hat sich selber nicht einfach gemacht. Er hatte dann ja auch Chancen vergeben, war 3-5 zurück. Und das musst du dann auch erstmal drehen. Und dann hätte es ja auch noch in die andere Richtung gehen können. Also ich glaube, von Peer hat dann auch noch auf Bull 86, glaube ich, verpasst. Also ich glaube, Martin hat das gut gemacht. Hat sich doch auch ein bisschen schwer gemacht, aber hat sich dadurch nicht rausbringen lassen. Und das war entscheidend. Und das hat ihm dann ja auch Rückenwind gegeben. Aber wir reden jetzt Runde für Runde oder reden wir jetzt erstmal über Martin? Ich weiß es nicht genau.
Ich wollte erstmal Runde für Runde nehmen, da okay, kommen wir gleich nochmal okay. weiter. Aber
es hat ihm dann auch Aufwind für die nächste Partie gegeben, ohne da jetzt alles irgendwie vorwegzunehmen. Also da waren viele gute Sachen absolut dabei. Also Scoring fand ich zum Beispiel echt top, ja, also habe Martin Schindler im TV selten, bis auf diese 110er-Geschichte beim World Cup gegen Van Gerven, das waren aber auch nur 5 Legs, habe ich ihn selten so gut scoren sehen.
Das können wir definitiv aus dem Spiel mitnehmen. Wir können auch mitnehmen, dass Robert John Rodriguez sein Erstrundenspiel gewonnen hat gegen Brian Rahman. Kevin, das war ein gutes Spiel, 6-4 gewinnt er, aber er musste da auch schon einiges zeigen, weil Rahman auch nicht schlecht unterwegs war.
Ja, ich glaube, er heißt dann tatsächlich Brian und der Rest war, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich nenne ihn Brian Rahman. Den habe ich auch selten so gut performen sehen. Ne? Also, aber Roby hat das gut gemacht. Roby hat mal wieder gezeigt, es scheint so, jetzt ohne Tourkarte sind die wirklich guten Leistungen noch mal regelmäßiger da als mit Tourkarte. Vielleicht, weil jetzt es endgültig Klick gemacht hat und er jetzt weiß, okay, jetzt ist die Karte weg, jetzt muss ich aber doppelt und dreifach jede Chance nutzen, die ich kriege. Ich fand schon, dass die Auslosung halbwegs gnädig zu ihm war und war dann doch überrascht, was Brian Rahman da geboten hat. Aber er hat es letztlich gut gemacht. Ich glaube, er hat ihn dann auch wieder zurückkommen lassen, aber der gute Start hat ihm dann geholfen und er hat es dann auch gut zu Ende gekriegt. Also war positiv für mich dann auch, nachdem Rusty da so deutlich verloren hatte, dass Roby keine Nervosität gezeigt hat. Ne? Ich kann mich auch schon noch an Spiele von ihm bei den UK Open erinnern, die unter aller Kanone waren. Aber das hier war wirklich gut, 98er Average, da beklagt sich, denke ich, keiner.
Ja, da sehe ich von Little John gegen Brian Rahman, was auch immer. Vielleicht heißt er auch Little Brian als Spitzname. Nee, das nicht, aber das wäre ja auch nochmal lustig. Wir bekommen das irgendwann mal raus. Also das müssen wir mal klären, wie der Herr aus Belgien sich dann wirklich genauer nennt. Ist ein bekannter Spieler, ist ja schon öfter auf der Tour jetzt auch gewesen. Mhm. Und das müssen wir mal irgendwie nochmal herausfinden. Dann bleibt noch ein Spiel aus deutscher Sicht in der ersten Runde, Shorty, und zwar Lukas Wenig. War im Einsatz, ist ja über die Q-School da reingerutscht. 90er Average gegen Chess Barstow, der jetzt auch bei der Super Series reingerutscht ist. Also ich fand, das war eine gute Leistung von Lukas. Generell gefällt mir sein Spiel eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Überzeugt mich, vor allen Dingen im Score. Schade eigentlich, das hätte gegen einige in der ersten Runde wahrscheinlich gereicht.
Genau das ist es wieder. Und das schade eigentlich, ist es abzutun, weil Chess Barstow ist auch noch nicht so ein geläufiger Name, den hat noch nicht jeder so auf der Pfanne, also hat sich Lukas auch keine großen Gedanken machen müssen vorher und hat einfach sein Glück versucht. So, und er hat aber die Eier vom Sofa aufzustehen und dahin zu fahren und seine Sachen auszuprobieren. Und Einzige, was ihm da halt fehlt, ist quasi jetzt noch die Erfahrung. Und die hat er jetzt nun gemacht. Das ist eben kein, nicht nur daran liegt, dahin zu gehen, sondern sich da auch die Hörner abzustoßen und einzuschleifen und auch Namen, der nicht so geläufig geläufig ist, ernst zu nehmen. Die Jungs haben alle dasselbe selbe Ziel. Sie wollen damit ihr Geld verdienen. Und da hat Lukas jetzt den ersten Schritt hingetan, in die Professionalität, und probiert jetzt alles erstmal aus und guckt sich das an. Und ich denke, mit dem 4-6 kann er mehr als zufrieden sein. Da sind schon ganz andere mit ganz anderen Ergebnissen wieder nach Hause gefahren. Also alles in Ordnung.
Ja, ich finde es irgendwie schade, Kevin, dass er dich die Tourkarte nicht hat erspielen können. Er war ja auch einer, der auch die Challenge-Tour mitgenommen hat, regelmäßig. Und ich denke, das zeigt sich dann auch, wenn man wirklich diese Spiele auch öfter bekommt, ist nicht Woche für Woche auf der Pro-Tour, aber auch auf der Challenge-Tour, man merkt schon, dass das Spiele einfach auch weiterbringt.
Ja, da geht es dann, glaube ich, um Konstanz und auch um vielleicht Kondition. Also Development-Tour, Challenge-Tour heißt ja auch, ein ganzes Wochenende funktionieren, viel spielen oder vielleicht dann mal erste Runde raus und viele Stunden Pause und dann doch wieder spielen. Also das ist etwas, was dann auch ein Faktor wird, eine Kondition zu haben und immer wieder einen gewissen Standard auch spielen zu können. Und ich glaube, das hat er bei der Challenge Tour und der Development Tour gelernt. Und das hat er dann bei der Q-School weitergetragen. Ich glaube, ich habe auch sein Lospech thematisiert bei der Q-School. Also wenn man über Lospech sprechen möchte, dann ist Lukas Wenig, denke ich, jemand, über den man da sprechen muss. Ich habe es bei der letzten Folge gesagt, an dieser Stelle vielleicht nochmal, einfach vielleicht, damit er dann nächstes Mal keins mehr hat. Vielleicht hört ja der Dartgott oder so zu, er ist auf Florian Hempel getroffen bei der Q-School, er ist auf Van Barneveld getroffen, ich glaube auch auf Martin Schindler. Also das sind, glaube ich, Lose, die er an diesen drei Tagen entsprechend gehabt hat, an den Finaltagen. Und ich glaube schon, dass das jemand ist, wenn der weiter seinen Weg geht und wenn er jetzt das nicht irgendwie als zu negative Erfahrung nimmt, dieses 4-6, dieses ohne Preisgeld von den UK Open weg, dass das dann auch jemand ist, der nächstes Jahr dann den Sprung schaffen kann. Ne? Also wir haben es bei Nico Kurz immer wieder gesagt, da hat es nicht geklappt jetzt bei der Q-School. Wir wissen nicht genau warum, aber Lukas Wenig wäre schon jemand, den ich auch für nächstes Jahr auf dem Zettel hätte und bei dem ich hoffe, dass er dann auch die Challenge-Tour dann auch in diesem Jahr spielt, wo ich dann sage, mit dem Spiel kann da auch mal durchgehen, kann da auch mal einen Challenge-Tour-Titel gewinnen. Und das ist für mich genauso jemand wie ein Roby und ein Rusty, wo ich sage, wenn die über die Challenge-Tour gehen, warum soll da nicht auch mal eine deutsche Tourcard oder im Fall von Roby und Rusty dann auch mal eine österreichische Tourcard über die Challenge-Tour rausspringen?
Würden wir natürlich sehr gerne nehmen. Und Lukas wäre natürlich auch einer, den wir auch gerne mal hier einladen sollten. Ich denke, den sollen wir auf jeden Fall auf der Pfanne haben und irgendwann mal hier auch bei Shortleg da mit ihm ein bisschen quatschen, wie er das so alles angeht, was so seine Ziele sind. Ich denke, ja, sollten wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal machen. Dann habe ich mir für Runde 1 noch eine Sache notiert, und zwar der neuen Data von Sebastian Bielecki. 17 Jahre junger Pole, spielt den neuen Data. Ich glaube, das Turnier war ein paar Minuten alt.
9 hat die PDC
getestet. Ja. Also es hat nicht lange gedauert, bis der 9er gefallen ist. Und das Lustige bei Bielecki ist ja, der ist in der ersten Ausgabe der UK Open 2003 war er noch nicht mal geboren. Also der hat den 9 Data gespielt bei einem Turnier, wo als er geboren ist, noch gar nicht davon wusste, dass dieses Turnier existiert. Also interessanter Fakt. Und nochmal ein Funfact dahinterher, es gab ja noch einen zweiten neuen Data von Jitze van der Waal gegen Sebastian Bielecki dann etwas später im Turnier. Also ja, es ist manchmal sehr, sehr lustig. Dann gehen wir in Runde 2, Shorty, und jetzt hast du die Ehre, über Lisa Ashton zu sprechen. Denn Lisa Ashton hat mit 100,34 einen Rekord-TV-Average für die Damen aufgestellt.
Ja, und ich bin weiterhin ihr Cheerleader. Also sie bricht da die Lanze für die Frauen ungebrochen, quasi ununterbrochen ist sie dabei, den Leuten einzuhämmern, dass auf kurze Distanz Lisa Ashton ein brandgefährlicher Gegner ist. Also die First-to-Six-Nummer hat ihr natürlich in die Karten gespielt, und sie hat es genauso, wie sie uns bei der WM schon immer eindrucksvoll bewiesen hat. Wirklich ein wunderbarer wunderbaren Start. Ja, sie hat, glaube ich, bei ihrer ersten Ausgabe 3-0 das erste Set gewonnen und lag 2-0 im zweiten Set vorne. Und sonst hätte sie da auch schon das Ding zu 0 gewonnen. Und so haben wir es jetzt gesehen hier bei dieser Gewalt, die sie entfachen kann in den ersten 5 Legs. Ja, da war ja nicht wirklich viel für Erin Beeney irgendwie zu schnappen gewesen. Also von daher beeindruckend. Und jetzt in den ersten Rekord da rein zu nageln, hat sie sich auch verdient, weil sie in den letzten 3, 4, 5 Jahren die Dame mit den besten beeindruckenden Statistiken und mit der größten Dominanz auf der Tour ist und sie quasi nicht die Queen of the Palace wurde, weil dieser Moment gehört da halt Shelyn Sherrock, aber sie kann da sehr, sehr gut mit umgehen. Sie zerbricht nicht an diesem möglichen Nightfox, das hätte vielleicht alles meins sein können, sondern gönnt Shelyn Sherrock völlig ihren Erfolg, die halt mit der Queen of the Palace ihr Ding abzieht, aber auch nicht wirklich viel Leistung schuldig bleibt. Also da lief es nur nicht so rund, dass Dieter Hedman sich da noch durchsetzen konnte. Aber Fallon Sherrock, denke ich, wird ihr auf der Tour folgen. Aber zuerst ist es jetzt an dieser Ashton, weitere Brücken einzureißen, die nur im Kopf vorhanden sind und weitere talentierte Frauen an diesen Sport ranzutragen und denen den Mut und ja, die Zuversicht zu geben, auch in so einer adäquierten älteren Herrenrunde zu bestehen und dort die berühmten Coronas auszupacken und den Jungs mal gehörig den Arsch zu versohlen. Also I wave my flag for Lisa Ashton. So simpel ist das.
Es war, glaube ich, auch der erste Sieg von ihr gegen einen Mann im TV. Ich glaube, sie hat auch zu dem Schreiber dann gesagt, I've won one. Also sie hat echt mal eins gewonnen. Ich glaube, das hat sie auch sehr, sehr gefreut, dass Erin Beeney jetzt irgendwie der Gegner war. Irgendwie ist es auch wieder passend, finde ich. Ich glaube schon, dass der aber sehr akzeptiert ist auf der Tour auch. Also wir lästern ja auch schon mal leider oder über seine Leistungen, die sind halt eben vielleicht auch nicht potewürdig, denke mal, das muss man vielleicht auch so sagen, aber er ist nun mal dabei und lebt den Traum auch des Dart-Profi-Seins seit letztem Jahr und das hat ja auch seine Berechtigung, hat die Karte gewonnen. Und war jetzt zum ersten Mal im TV.
Am Ende, Marvin, hat der Mann gegen einen Spieler verloren, männlich oder weiblich, ist in dem Sinne völlig egal, der einen Honda oder Everest produziert hat. Ende aus. Ja. Völlig egal. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Frau das getan hat in dem Sinne, sondern am Ende hast du einen Gegner, der ausgelost wird, der stellt sich hin und schiebt dir einen Honda oder Everest ins Gesicht. Fertig, aus. So, damit musst du umgehen. Ja? Und diese Diskussion männlich-weiblich, ich glaube, dass es immer nur von außen herangetragen wird. Weil Lisa Ashton ist genauso gestanden der Spieler wie Erin Beeney auch. Also die beiden stehen da und denen ist der Geschlechterkampf völlig Latte. Die wissen genau, sie haben ein gutes Spiel am Leib und dann geht's los. Also von daher hat Erin Beeney da, glaube ich, keinen Hohn und Spott auch nur ansatzweise zu erwarten.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass Ashton sogar einfach als Favoritin in dieses Spiel gegangen ist. Und das hat sie auch nicht oft, sag ich mal. Ja, und dann kam es ja auch zum Zweitrundenauftritt von Raymond van Barneveld. Der kam mit Rückenwind, Shorty. Der hatte bei der Super Series tatsächlich ein Turnier gewonnen und wurde dann gegen Alan Suter gelost. Suter kannten vor den UK Open oder vor der Super Series wenige. Wirklich nur die absoluten Experten, die auch die BDO vielleicht verfolgt haben. Aber das ist wirklich einer, der bringt sehr, sehr frischen Wind auf die Tour und gewinnt am Ende auch mit 6-4.
Ja, und mit allem Recht, das muss man dazu sagen. Er hat eine andere Ausrichtung, damals war es halt, sagen wir mal, das BDO. Publikum an Dartspielern ist sehr ehrfürchtig, sehr traditionell. Und PDC ist die Randale-Seite, da wird alles an Triple-Doppeln und sonstigen Gelegenheiten ausgenutzt, um dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Da gibt es keine Handbreit, eine andere, ein Miteinander. Das ist der reine, pure, nackte Kampf. Und Alan Suter hat sich in meinen Augen sehr gut darauf eingestellt, weil der Schotte, wie du es schon sagst, ist eigentlich eher so den Nerds bekannt, auf der BDO-Seite mal in Erscheinung getreten, alle Wellen. Jetzt versucht er sich hier seine Sporen zu verdienen. Und was kann es für einen stolzen Schotten Schöneres geben, als einen Weltmeister in dieser Sportart auszuschalten und sich den Skype zu holen? Und das hat er mit aller Ruhe und einer beeindruckenden Manier gegen Barney geschafft. Also von daher, Barney ist absolut mit Aufwind unterwegs. Das Problem, was ich daran sehe, ist, dass das eben für lange, lange Zeit eine gute Chance war, gleich richtig gut in die Geldränge einzusteigen, weil er das erste Major-Turnier gleich die Quali geschafft hat, die nächsten Dinge zu erreichen, die Qualifikation für Major-Turniere, um schnell in der Rangliste voranzukommen. Ja, gestaltet sich jetzt natürlich als doppelt und dreifach so schwierig und dieser Chance will ich mal hoffen, da wird er nicht zu lange nachweinen, da jetzt quasi eigentlich nichts produziert zu haben bei den UK Open, aber die Qualifikation dahin ist ja schon mal sehr, sehr gut gelaufen und sollte ihm eigentlich genug Positive Energy geben, dass er da in dem ersten Halbjahr doch noch vielleicht das ein oder andere Pro-Tour-Ergebnis einfahren kann jetzt bei der Super Series.
Erfolgreich verlief dann die zweite Runde für Martin Schindler. Kevin hat es gerade schon kurz angeteasert. Er gewinnt deutlich mit 6:1 gegen Jeff Smith. Ein 96er Average war da wirklich sehr, sehr gut. Einer der besten Averages in dieser Runde. Und hat ihn damit auch dann ins Preisgeld gehievt. Ich gehe nochmal weiter mit den deutschsprachigen Akteuren. Michael Rassowitz war ja auch mit dabei, ist ebenfalls über die Q-School Out of Merit mit reingekommen. Verliert 2:6 gegen Peter Jakes, auf den kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. Jakes hier auch mit einem 100er Average, also wirklich auch gut ins Turnier gekommen. Und ebenfalls noch aus österreichischer Sicht, Harald Leitinger, Kevin hat es gesagt, ja, 0:6 gegen Karel Sedláček, 72er Average. Das reicht dann natürlich auch auf diesem Niveau, ja, leider nicht, Freddy.
Nein, also da muss man auch ganz klar sagen, die Qualifikation zu den UK Open für Harald Leitinger ging ja auch über Vitamin B und er hat wirklich noch keine großen Ergebnisse für sich selbst irgendwie erspielen können. Das ist eine harte Zeit für Harald Leitinger. Kenne ihn leider persönlich gar nicht und habe ihn noch nicht wirklich auf Dart spielen sehen. Von daher, wie er jetzt da mental oder wie er sich vielleicht auch irgendwo den einen oder anderen Rat bei Soran, Rusty, Roby oder Menzo irgendwie da ja, abholen kann, weiß ich nicht. Aber die Ergebnisse sind eigentlich irgendwie klar und deutlich und ein Karel Sedláček ist eigentlich auch nicht dafür bekannt, Whitewashes zu verteilen wie Smarties auf der Tour, also von daher ja, es ist da doch einiges noch an Aufholbedarf oder Stabilisierungsbedarf in dem Spiel bei Harald Leitinger.
Dann Kevin Rory John Rodriguez gewinnt 6:3 gegen Kevin McDine. McDine ja aus früheren Zeiten noch bekannt, war auch bei der WM schon mal echt auch dabei und gut dabei, ja. Ist aber nicht mehr der Spieler der alten Zeiten.
Ja, hat das dann auch gezeigt, dass er weit weg ist von dem, was wir ihn mal haben spielen sehen. Ich glaube 2008 Grand Slam of Darts Halbfinale oder war es 2007. Ich glaube, es war dann aber hier nur ein 77er Average. Von Roby war das auch weit weg von seinem guten ersten Spiel, aber es hat gereicht, um sich da durchzusetzen, hat da auch klar geführt, dann den Gegner fast wieder stark gemacht. Also da hat man dann vielleicht auch wieder gesehen, warum es für Roby dann auf der Tour in den letzten zwei Jahren eher schwierig war. Ne? Also das war ein Sieg, wo er am Ende froh sein musste, dass er ihn gehabt hat und dass er ihn so mitnehmen konnte, weil McDine war jetzt nicht in der Lage, da wirklich groß was zu bieten, durfte aber trotzdem drei Legs gewinnen. Eigentlich muss es Roby auch klarer entscheiden.
Dann noch ein Spiel aus deutscher Sicht. Steffen Siepmann, 4:6 gegen David Evans, Kevin. Ja, auch da war mehr drin, muss man sagen. Letztes Jahr hat Stipe ja noch in die Preisrange geschafft. Dieses Jahr ist es ihm verwehrt geblieben. Vor allen Dingen auch ärgerlich, wenn man danach sieht, dass Evans gegen Damon Hatter auf der Bühne gewinnt, der da wirklich überraschenderweise gar nichts auf die Kette bekommen hat.
Ja, Evans nicht gut unterwegs, spielt, glaube ich, auch irgendwie knapp über 80 und gegen Hatter dann entweder dasselbe oder leicht drunter. Steffen Siepmann, ja, mit einer, ich könnte jetzt sagen, soliden 85 unterwegs, aber der kann natürlich auch besser spielen, hat, glaube ich, beim Stand von 4-4 einige Darts, um dann irgendwie selber in Führung zu gehen und macht es nicht. Also da war deutlich mehr drin und Evans in dieser Form, das hätte er eigentlich biegen können, jetzt biegen müssen, fällt mir immer schwer zu sagen. Er hatte seine Momente, aber es war einfach nicht konstant genug, er hat seine Chancen nicht genutzt und ist dann, ja, hatte das freilos in der ersten Runde, aber konnte damit nicht viel anfangen. Ne? Und gerade das ist natürlich als Tourcard-Inhaber, der weiß, jetzt auch zu Beginn der zweiten Saison, dass er um diese Karte kämpfen muss und dass es sehr, sehr schwer wird, sie zu behalten. Da wäre natürlich so ein Sieg echt Gold wert gewesen, weil das dann wieder Preisgeld für die Rangliste gewesen wäre.
Dann habe ich mir noch ein Vorkommnis notiert, Shorty, und zwar eigentlich eins, was wir irgendwie jedes Jahr bei den UK Open auch immer erleben, dass es dann einem Spieler wie Steve Brown passiert, der wirklich einer der erfahrensten von allen ist. Hätte ich niemals gedacht, Shorty, er kommt zu spät ans Board. Er hat das ja irgendwie auch bei Twitter dargestellt. Er hat ja im Hotelzimmer trainiert und hat dann auch die Darts nebenbei laufen lassen. Er wusste ja, zweite Runde, bis die Spiele dauert ein bisschen. Auf einmal sieht er dann im TV, dass sich Scott Waites warm spielt auf der Bühne und denkt sich, das ist doch eigentlich der Gegner, gegen den ich spielen sollte. Und dann war es schon zu spät.
Ja, Ganz genau. Und genau so ist es mir auch schon mal ergangen, auch bei den UK Open. Da war es noch im Reebok Stadium und da war oben der Bereich der aktiven Spieler und unten war das Publikum quasi auch Tuchfühlung zu den Boards angesiedelt. Und ich kam nicht rechtzeitig zu meiner zweiten Runde, weil ich, als ich oben angekommen bin, mich hingesetzt habe und mir eine schöne Hopfenkaltschale in die Figur schütten wollte, sehe ich, dass unten sich mein Gegner warm spielt. Und bis ich da unten war, war ich gestrichen. Also das ist eine der Brutalitäten allerdings in diesen leeren Gängen, in diesen leeren Räumen. Tja, wenn du dann eben halt auf der Nordweide deine Pferde zur Tränke führst, dann kommst du halt nicht rechtzeitig über den Horizont zu deinem Board, obwohl kein Mensch da ist, der dir im Weg stehen könnte. Also bei mir war es der Zuschauerandrang, die standen mir dermaßen im Weg, ich kam nicht durch, weil ich natürlich auch in meinem ersten Jahr auf der Tour absolut unbekannter war und jeder dachte, ich will mich nach vorne drängeln, um besser Dart spielen, das besser angucken zu können, obwohl man da eigentlich durch wollte, weil man dahinter Dart spielen wollte. Aber das hat der gemeine englische Fan damals nicht so verstanden mit meinem berühmten Englisch, dass ich da nicht ihm die Sicht klauen will, sondern mich da hinstellen will zum Spielen. Also kam ich da auch schon zu spät. Und was Steve Brown angeht, mit der super Fairy-Tale-Story, er und sein Sohn, der jetzt als Tourcard-Holder unterwegs, sofort einen YouTube-Kanal der Familie Brown aufgemacht, riesen Merchandise-Charakter, ja, da passt sowas ja also wirklich wie die Faust aufs Auge, ausgerechnet der ihn anleiten sollte, zeigt ihm dann auch, wie das geht, komm nicht zu spät zu deinem Spiel.
Ja, sein Sohn hat es ja ganz gut gemacht bei den UK Open, muss man sagen. Sicherlich einer der Geschichten dieses Turniers. Kommen wir zur dritten Runde, Kevin. Da ist dann auch Max Hopp ins Turnier eingestiegen. Auf der Hauptbühne ging es gegen Willie O'Connor. Ist ja auch ein Matchup gewesen mit Vorgeschichte. Wir hatten es ja schon mal bei den European Championship. Da lief es dann nicht ganz so ohne Vorkommnisse ab. O'Connor war damals nicht wirklich glücklich, auch vor allen Dingen über die Fans. Max gewinnt mit 6:3, 100er Average, das war schon sehr ordentlich eigentlich.
Ja, absolut. Also 3-1 vorne gewesen, lässt sich dann von O'Connor wieder einfangen. 3-3, wo du denkst, oh, kippt das jetzt? Aber dann kippt es eben nicht, weil Max die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tut. 118 hat er zugemacht und ich glaube, das nächste Leck hat er dann nur 4 Aufnahmen für gebraucht, 11 oder 12 Data. Ist so viel passiert am Wochenende, dass ich nicht weiß, ob das jetzt stimmt, aber ich habe den Spielverlauf noch drauf, dass es 3-3 stand, die 118 ist gekommen und danach hat Max sich nicht mehr aufhalten lassen und da gehört schon auch was dazu, gerade auch in TV-Spielen, ohne dass du jetzt, weiß ich nicht, es lief jetzt die letzten 2 Jahre, weiß Gott, nicht immer gut für Max. Und hat mit Sicherheit auch in der Vergangenheit dann auch in solchen Situationen nicht das Beste draus gemacht. Und das ist ihm aber hier gelungen. Und er war der bessere Spieler. Und ein Average von knapp 100 zeigt das dann eben auch. Und ja, da kann ich nur anerkennende Worte für finden.
Aus deutscher Sicht dann leider nicht erfolgreich das Spiel von Martin Schindler Shorty gegen Martijn Klärmacker. 5:6 geht das verloren. Ja, also bei Klärmacker war eigentlich, dachte ich da, eigentlich ein gutes Los für die Runde, weil Klärmacker keine gute Super-Series gespielt hat und ja auch Corona hatte, konnte ja während der WM dann auch nicht spielen. Macht aber da irgendwie sein bestes Spiel bisher und gewinnt dann mit 6:5. Ja. Irgendwie sehr, ja, mal wieder schade. Wir haben es jetzt öfter gesagt, ja. Aber es ist wieder so.
Ja, es ist bitter, es ist schade, es ist natürlich auch, Martin entwickelt sich, genauso wie Martijn Klärmacker, der durfte es aber nicht zeigen. Was meinst du, was der für eine innere Wut in sich hatte, was der für eine Konsequenz an Training investiert hat, um vernünftig abzuschneiden, ein gutes Ergebnis für sich einzufahren, nachdem er sich selber durch die Corona-Infektion rausgenommen hat aus dem Geschehen und nicht performen konnte. Der war dermaßen auf Spannung, wie ein gespannter Flitzebogen und Martin hat es super knapp leider nicht geschafft mit 5:6 das Spiel dann verloren gegen Martijn Klärmacker, aber der ist einfach auch in einer Balance, mit dieser Selbstverständlichkeit dieser Holländer unterwegs, die einfach vom Mindset her immer noch diesen Schritt vorne sind und sagen, das hole ich mir jetzt und dann auch eben bis zum letzten Tropfen auf dem Gaspedal bleiben und nicht vorher vielleicht mal irgendwo einen Schongang oder so einen Fehler einbauen. Und da sind wir einfach noch nicht konsequent genug, aber wir sind nah dran. Unsere Ergebnisse aus Deutschland werden immer besser. Es gibt keine Whitewashes mehr, es gibt keine Komplett-Totalausfälle mehr. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie wir da immer stabiler werden. Aber Martijn Klärmacker war da einfach vielleicht ein bisschen der Gierigere in diesem Moment und hat es dann für sich entschieden.
Dann noch Robert John Rodriguez, Kevin. Gewinn 6-5 gegen Josh Payne, überlebt da, ich glaube, mindestens, ich glaube, ein Matchstart war es oder zwei im letzten Leg. Ja, nimmt man so mit, denke ich, dann auch.
Ja, war wieder, also er kann besser spielen. Ich glaube, sie können beide besser spielen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Und er nimmt das Beste draus. Er ist in dem Moment da, wo es drauf ankommt. Und wahrscheinlich werden wir in einem Jahr uns nicht mehr zurückerinnern an dieses Spiel. Und das ist dann auch okay. Er war im Preisgeld. Und ich glaube, das war etwas, wo er vorher dann auch gesagt hat, als Non-Tour-Card-Holder mit der Auslosung nehme ich das. Also ne, sowohl Rahman als auch McDine als auch Payne, wenn man da guckt, da hätte man jetzt keinem gesagt, ey, die sind alle viel stärker als Roby John. Und das hat er dann genutzt und das hat er vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut nutzen können. Hat deswegen vielleicht auch die Tourkarte verloren. Aber dieses Mal hat er es genutzt und stand in Runde 4 und durfte dann gegen Johnny Clayton spielen.
Genau, auf diese Runde kommen wir jetzt zu sprechen. Also die vierte Runde, wo dann auch die die absoluten Top-Spieler dann reingelost worden sind zu den Spielern, die die Freitag-Nachmittags-Session überstanden haben. Aus deutscher Sicht haben dann auch deutschsprachige Sicht, Gabriel Clemens und Mensur Sulevic zum ersten Mal bei diesem Turnier ihre Spiele absolviert. Ich möchte aber trotzdem starten mit Max Hopp, Shorty. Der gewinnt mit 10-6 gegen Vincent van der Voort und verpasst einen neuen Data nur knapp, aber es war ja eigentlich schon wie gegen William O'Connor eine sehr, sehr reife Leistung von Max.
Absolut stark und tolles Understatement, dass er auch eben halt aus seinen Spielen Konsequenzen zieht und mal den einen oder anderen Zwischensprint sich zutraut. Neun Data dann so abgeklärt auch wegzutun und sich davon nicht infektieren zu lassen, ist auch eine starke Leistung. Und ich habe auch, was ich relativ selten mache, dem Spieler direkt mal gratuliert auf seinen eigenen Instagram-Post, wo er sagt, Mensch, lief eigentlich ganz gut, war ein guter Tag und fühle mich stark und hat man das nur befürwortet, indem ich ihm einfach nur gratuliert und sagt, es war eine starke Leistung, Ende aus. Man muss auch nicht alles tot erklären oder tot reden. Er hat oft genug gegen starke Holländer gespielt, er weiß, wie sich das anfühlt, da einen Sieg davon zu tragen und Vincent ist in letzter Zeit auch wieder stärker und stabiler geworden, also ein schwerer Gegner. Und das war ein toller Moment für Max. Das wünsche ich ihm sehr für.
Kevin Mensur dann an seinem Geburtstag gewinnt 10-6 gegen Sebastian Bielecki. Da muss man auch ehrlich sagen, ist Bielecki in Runde 4 natürlich auch ein Los, was man dann schon auch gerne nimmt.
Ja, aber der Junge hat es gut gemacht, ne? Sebastian Bielecki. Also ich glaube, da war eine 144 dabei, auch zum 5-5. Aber danach ist Mensur weggezogen, schöne 124 gecheckt und danach hat Bielecki plötzlich Probleme bekommen, hat vielleicht sich bewusst gemacht, wo er hier steht, war auch super happy mit seiner vierten Runde, was man gelesen hat in den sozialen Netzwerken, und Mensur hat das gut gemacht, also ich glaube 98, 99er Average, das war stabil, auch über diese Distanz wirklich das dann auch gut und ein verdienter Sieg gegen einen jungen Gegner, der noch viel zu lernen hat. Aber ich glaube, dass wir in nächster Zeit dann auch immer wieder nochmal von Bielecki auch hören werden. Ne? Wir haben ihn, wir haben Ratajski, wir haben Čuk und wir haben aus Tschechien dann auch noch Adam Gavlas und Karel Sedlacek. Also auch Osteuropa ist mittlerweile nicht nur mit einer Einzelperson irgendwie vertreten, sondern das sind ja dann auch fünf Spieler, die mir da jetzt mal eben einfallen. Tituš Kanik vielleicht noch dazu, die dann alle ein gewisses Niveau auch spielen können. Also Hut ab auch vor dem, was der 17-jährige Bielecki da gezeigt hat. Und auch Hut ab davor, wie Mensur damit umgegangen ist. Auch wenn er ja im Interview danach gemeint hat, als er da Darts zum 5-5 vergeben hat, er hat wieder Krämpfe in der Hand, im Arm gehabt. Er wusste nicht richtig in dem Moment, wie er den Dart halten soll. Und dann aber so aus der Pause zu kommen und 124 zuzumachen und diesen Moment dann für sich zu ziehen, da habe ich schon auch Respekt vor in seiner aktuellen Situation, wo ja wahrlich nicht alles irgendwie geflogen kommt.
Ja, das ist absolut. Also auch nochmal hier an der Stelle Bielecki super Turnier gespielt, aber theoretisch war ja bei der freien Auslosung alles andere auch möglich. Also ich denke mal, dass Mensur jetzt nie so traurig war mit dem Los an sich. Das meinte ich eigentlich jetzt nicht irgendwie disrespektierlich gegenüber den Polen, der mit 17 Jahren hier ein super, super Turnier gespielt hat. Absolut, da gebe ich dir recht. Shorty Gaga hat auch eingegriffen mit 10-4 gegen Adam Hunt. Den kannte er ja noch vom Grand Slam, damals ja verloren, hat jetzt am Wochenende zuvor dann bei der Super Series auch schon gegen Hunt gewonnen. Gewinnt 10-4. Ich denke, das war eine solide Performance. Gaga kann sicherlich besser spielen, aber er gewinnt halt solche Spiele aktuell und macht da einfach seinen Job. Und das ist ja auch ganz klar eine Sache, wo er sich dann auch gesteigert hat in den letzten Jahren.
Absolut. Absolut nicht dieselben Fehler gemacht. Da hat er dem Hand nicht irgendwie unterschätzt oder ihn für zu leicht genommen, hat sich rächen können. Das funktioniert. Sein Weg zeigt einfach weiterhin nach oben und ja, es ist nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Es war einfach ein Statement von Gaga, das gewinne ich und fertig.
Ja, so kurz und knapp kann man es, denke ich, zusammenfassen. Kevin, du hast gerade schon gesagt, Roby dann gegen Johnny Clayton. War natürlich dann im Gegensatz zu Menzo natürlich ein ganz harte Nuss dann als Los. Johnny Clayton vielleicht mit Joe Cullen the man to beat gewesen nach der Super Series. Macht da trotzdem ein Riesenspiel. Am Ende ist Clayton aber aktuell einfach vielleicht dann ja in der Klasse zu gut.
Ja, er war 4-1 vorne. Er war, glaube ich, als dann Clayton zurückkam, auch nochmal 7-6 vorne. Also Roby mit einem, glaube ich, 97er Average hat das wirklich gut gemacht. Aber Clayton hat dann, glaube ich, dieses Spiel, weiß nicht, ob Clayton das vor einem Jahr gewonnen hätte. Also hat das super gemacht. Für Roby ist es natürlich schade, wenn man sich so denkt, Mensch, das ist jetzt genau umgekehrt mit Bialetzki. Ne? Wenn man sich denkt, ein bisschen Gegner von einem etwas kleineren Kaliber, da könnte man sich jetzt von dem Abend bestimmt auch noch mal ein paar Leistungen rauspicken von Leuten, die nicht ihr absolutes Top-Niveau gespielt haben. Aber vielleicht war das auch etwas, was Roby überhaupt dazu gebracht hat, diese Geschichte, dieser Name Johnny Clayton, dass er nicht so die höchsten Erwartungen an sich hatte und einfach von Anfang an da reingepowert hat. Und ja, wenn er sich das erhalten kann, hat er eine Chance, dann auch über alle anderen Ranglisten in diesem Jahr, dass er vielleicht nächstes Jahr gar nicht zur Q-School muss. Ich würde es ihm wünschen. Ja, und Clayton hat das gut gemacht, ne, mit 7-6 Rückstand, sich dann da weiterzukämpfen und dann, glaube ich, kein einziges Leck mehr abzugeben und das dann 10-7 zu gewinnen. Hut ab auch dann irgendwie davor. Ne? Roby hat sich gut verkauft, hat vielleicht auch das Maximum aus diesem Turnier rausgeholt. Wenn dir dann am Ende nur 3 Lecks fehlen, bist du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich hoffe, dass das schüttelt er relativ schnell auch wieder aus den Klamotten, weil er hat einen guten Freitag da gezeigt. Ne?
Ja, absolut. Das können wir so festhalten. Dann sind aber trotzdem auch ein paar große Namen ausgeschieden. Shorty, Joe Cullen, wie gesagt, schon gerade von mir, war eigentlich so einer, wo man sagte, der ist so gut in Form, da müsste vielleicht mal jetzt der Knoten auch mal im TV so richtig platzen. Verliert dann die Sala gegen Michael Smith und zwei Schotten gehen raus. Gary Anderson gegen Dirk van Dijvenbode. Aber eben auch, über den möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer sprechen, Peter Wright, Shorty. Da läuft jetzt aber auch schon länger nicht mehr so, wie es wirklich soll.
Ja, das ist die traurige Geschichte, der traurige Weltmeister. Es ist, ja, es ist so, nach dem Gewinn der WM ist ihm eigentlich nichts mehr so einfach gefallen und so viel Gutes widerfahren. Er konnte die WM nicht so zelebrieren wie all die Weltmeister vor ihm. Auch jetzt der aktuelle hat es direkt angesprochen und leidet drunter, dass er eigentlich jedes Mal das Gefühl hat, das wäre so eine Players Championship. Es fehlen einfach die Zuschauer. Du hast diesen direkten Input nicht. Und wir haben gesehen, was ein Jahr quasi irgendwie nie so richtig die Liebe deiner Fans und deiner Leistung zu spüren, hat Peter Wright sehr in Motivationsprobleme gestürzt, in Sinnfragen gestürzt, was ihn einfach ablenkt von seinem Spiel. Er öffnet ewig Nebenschauplätze, indem er durch alle Regalwände dieser Welt läuft und sich da setzt, eins nach dem anderen da zurecht wird. Er schiebt die vertane Situation auf Umstände links und rechts, aber er ist nicht bereit, weiter zu investieren. Er ist einfach irgendwie für mich der traurige Weltmeister, der nicht belohnt wurde und nicht ein Jahr lang durch die Welt reisen konnte und sich seinen verdienten Lohn, seinen Applaus, seinen Anhimmeln abholen konnte. Und Gerben Price steht das jetzt bevor. Und der hat nach dieser WM auch noch nicht das zeigen können, was ihn zu diesem würdigen Weltmeister gemacht hat. Wir müssen da sehen, was wir in 2020 für ein Jahr hatten, wie viele wechselnde Major-Sieger wir hatten, gab es alles nicht vorher in der Szene. Was wir mittlerweile für Leute in der Szene haben, die aus völlig egal welcher Ranglistenposition in der Lage sind, ein 100er Average zu performen und Leute wirklich in Schwierigkeiten, wenn nicht sogar aus diesem Turnier zu werfen. Und wenn es nur eben dieser Moment in dem Turnier war, das wird einfach unglaublich schwierig sein für die Jungs, so länger es andauert, ohne Publikum ihre Position da oben zu festigen und diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit aufrechtzuerhalten. Wenn das Publikum wieder reinspritzt in die Halle, wenn das wieder zu einem Faktor wird, dann bin ich gespannt, ob wir weiterhin diese Ergebnisse von den Überraschungsmännern sehen, wie wir sie jetzt seit mittlerweile 14 Monaten in einer beängstigenden Konsequenz serviert bekommen. Kaum einer der Superstars ist in der Lage, das Niveau weiterhin so locker zu halten, wie sie es die letzten 5 Jahre gehalten haben. Oder bin ich da völlig verkehrt?
Ja, das ist, es fällt natürlich auf, klar. Also mit einem D'Souza einen Grand-Slam-Sieger zu haben, den wir vorher noch nicht hatten. Ich überlege gerade, Dimitri Vandenberg hat sich für mich schon eher angekündigt mit der Bühne. Das sind jetzt alles Leute, die, wo man sich natürlich fragen könnte, ob die das vor Publikum dann auch irgendwie abliefern würden. Ja, total schwer, das jetzt irgendwie zu beantworten. Bei Peter Wright hat sich dann ja scheinbar auch der Wurf verändert, was man so von gewissen Experten irgendwie mitbekommt. Also da scheint ja gerade vieles im Argen zu sein. Klar, diese Geschichte, Weltmeister zu sein und das nicht ausleben zu können, den Erfolg nicht irgendwie mit viel Ruhm und Feierlichkeiten dann genießen zu können, das kann dann schon ein Faktor sein, aber wir leben halt jetzt aktuell in einer Zeit, in der die Dinge jetzt erstmal so sind und wo ich jetzt sagen könnte, er kann sich ja dann irgendwie drauf einstellen. Er muss das jetzt irgendwie kompensieren können und dafür ist er ja auch Profi. Aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wird er nochmal Weltmeister? Wird er das so nochmal erleben können? Das sind alles Dinge, über die man sprechen kann. Auch mit Gervin Price war ich überrascht, als er dann gesagt hat, es fühlt sich überhaupt nicht an, als wäre ich Weltmeister und so. Also, aber diese Klagen, die kommen vor allem von denjenigen, die mal ganz oben waren und die ganz großen Erfolge vielleicht auch schon vor Publikum gehabt haben und die anderen beklagen sich halt alle nicht so sehr. Ne? Es ist ein Price, es ist ein Wright, es ist ein vielleicht auch ein bisschen ein Van Gerven und dann kommt halt, was das betrifft, glaube ich, erstmal auch lange nichts. Die vermissen alle das Publikum, aber Gabriel Clemens macht es zum Beispiel auch, finde ich, richtig, wenn er sagt, naja, ich kann es jetzt nicht ändern und dann beschäftige ich mich auch nicht weiter damit. Ne? Also, aber natürlich ist es im Kopf, gerade von so Leuten wie Wright, wie Price. Wie man merkt, bei dem, was ich hier gerade von mir gebe, ich habe da keine 1A-Lösung. Ich möchte weder die Jungs, die jetzt dieses Problem haben, zu sehr kritisieren, noch jetzt irgendwie in Stein meißeln, dass diejenigen, die jetzt Erfolge haben und sie vorher nicht hatten, dass die dann jetzt mit Publikum dann auch weiter haben. Also ich finde es total schwierig, dass irgendwie einsortieren zu können.
Ja, sie werden ja auch viel befragt, solche Spieler. Da muss man auch sagen, sie bekommen natürlich viele Interviews und dann bekommt man ja auch viele Aussagen und man wird ja manchmal auch so ein bisschen in solche Geschichten gedrängt, finde ich. Also aber trotzdem, klar, dieses Thema Publikum, Nicht-Publikum, das beschäftigt uns jetzt schon sehr, sehr lange, wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Und da muss man immer schauen, was da am Ende dann rauskommt, wenn wir dauerhaft wieder Publikum haben. Ich möchte aber ja über die 5. Runde weiterreden. Denn da müssen wir deutlich Gabriel Clemens loben, Shorty, denn das gegen Daryl Gurney, das Match, das war schon wirklich sehr, sehr stark, sein Bestes am Wochenende. Gurney, wo ich das Gefühl hatte, ja, der gibt nicht auf, der lässt sich eigentlich nicht so wirklich abschütteln. Und am Ende dachte ich, irgendwie könnte das auch so ein Spiel sein, wo Gurney irgendwie im Zielsprint da die letzten Meter dann noch vorbeizieht. Aber Gaga hat es durchgebracht und hat es am Ende dann auch wirklich auch verdient gewonnen.
Ja. Und ganz ehrlich, was soll ich da noch für lobende Worte finden? Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Darryl Gurney war immer wieder angriffsbereit, war immer wieder in der Lauerstellung, aber er hat es nicht zugelassen. Gaga hat auch da dementsprechend gelernt, ruhig zu bleiben, seine Chancen konsequent zu verfolgen und dann auch zuzupacken und das dann auch in einer beeindruckenden Manier zu Ende gebracht, weil auch Darryl Gurney hat natürlich eine beeindruckende Ranglistenposition, hat aber auch in der letzten Zeit Ups and Downs, wie sie jeder andere auch aufgewiesen und gezeigt hat, und Gaga hat zurzeit eine Formkurve, die einfach nach oben zeigt, nicht steil in den Himmel, sondern die nach oben zeigt, kontinuierlich, die ihn gut und konsequent arbeiten lässt, und er hat eine gute Erfahrung gemacht in den vor dem Spiel, er hat Adam Hunt endlich bezwingen können in einer Manier, die ihm auch gut getan hat, und so stärkst du deinen eigenen Charakter, dein eigenes Mindset, und dann ist dir ein Darryl Gurney auf Rang dessen Position 11 halt auch nicht zu schwer, und Gaga hat diese Hürde genommen und hat aber dann auch wieder seinen Meister in Konsequenz gefunden in Runde 6.
Kevin Demenso dann gegen Michael van Gerwen. Wie schätzt du diese Niederlage dann ein, die dann für Sulovic in Runde 5 gegen die Nummer 2 der Welt kam?
Ich hab das Match leider nicht gesehen, muss ich gestehen. Also eins der wenigen, die mir entgangen sind. Ich kenne das Ergebnis. 10-4. Ich kenne den Average und weiß, dass van Gerwen das wirklich gut gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass Mensur so viel falsch gemacht hat. Aber der Spielverlauf selber, ob er jetzt tonnenweise Darts auf Doppel vergeben hat, ist mir nicht so richtig bekannt. Für mich sah es jetzt halt so aus, als hätte Mensur das gar nicht schlecht gemacht. Aber van Gerwen halt einfach typisch van Gerwen in den richtigen Momenten einfach zur Stelle gewesen. Das kann natürlich für Mensur dann wieder irgendwie einen Rückschritt auch für den Kopf bedeuten, weil er einfach jetzt schon lange, lange Zeit Michael van Gerwen nicht mehr irgendwie nur ansatzweise gefährlich werden konnte. Aber ich hoffe, dass er sich das beibehält, was er bei uns am Freitagabend im Interview gesagt hat. Der Akku ist voll, ich habe wieder richtig Lust, ich will alles spielen, was geht, sofern es irgendwie die Pandemie dann irgendwie zulässt. Und das fand ich gut, ihn so zu erleben, und hoffe, dass ihn da van Gerwen nicht ausgebremst hat. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, ob die Geschichte des Spiels wirklich so war, wie ich sie dann jetzt wiedergegeben habe.
Oh, ich denke doch, kann man, denke ich, so sagen. Van Gerwen hat es ja auch irgendwie nach dem Freitag irgendwie getwittert, er hätte diese neuen Darts von Minbau jetzt irgendwie erst 5 Stunden vorher bekommen, wo ich dann auch wieder frage, was soll diese Aussage. Ja, was soll das wirklich aussagen?
Das Mindgame der Art. Das ist ja, ich brauche keine Vorbereitung für dich. Das ist, der Spieler hat da schon angefangen. Ganz einfach, das Trash-Talking. Das ist den Spieler in eine scheinbare Sicherheit biegen, weil eigentlich kann ich mit diesen Darts noch gar nicht so gut sein nach 5 Stunden. Und du weißt doch, wie schlecht ich eigentlich in letzter Zeit drauf bin. Das ist so eine falsche Sicherheit biegen. Das Mindgame der Art. Da hat diese Partie schon angefangen zwischen den beiden.
Ich weiß gar nicht genau, bis wann der Tweet kam. Ich glaube, das war, glaube ich, nach dem Freitagabend. Aber ja, keine Ahnung. Trotzdem fand ich es ein bisschen komisch. Für mich ist es irgendwie auch ein bisschen so, ja, läuft nicht perfekt. So auch. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass van Gerwen nicht genau weiß, warum er jetzt nicht so performt aktuell. Obwohl man sagen muss, seine Leistung war in der Woche natürlich sehr gut. Und es spielen wirklich aktuell sehr, sehr viele Spieler sein ihr absolutes A++-Game gegen ihn. Das muss man ihm, glaube ich, auch zugute halten. Nun ja, van Gerwen gleich nochmal später etwas mehr. Dann haben wir noch Max Hopp-Shorty. Peter Jakes, er war 5-0 vorne, Max, und hatte eigentlich alles unter Kontrolle und hat ein gutes Checkout, ich glaube 106 war es, glaube ich, rausgenommen zwischendurch, wo ich dachte, ja, jetzt hat er ihn. Und er verliert trotzdem am Ende mit 9-10, hat immer 9-7 geführt. Jakes im Decider angefangen, 9 Darts ohne Triple. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Und das ist dann schon auch wirklich, ja, nicht nur noch bitter, das ist echt sehr, sehr bitter.
Ja, das ist genau das. Das ist kaum in Worte zu fassen, wo da die Schwierigkeiten bei Max genau sitzen, jetzt diese letzte Hürde zu nehmen, diese Ziellinie zu überschreiten, wenn dein Gegner eben nicht bei voller Kraft ist. Und diese ganzen Elfmeter, die du gerade aufzählst, die hat auch Max natürlich vor Augen. Das ist jetzt eine schwierige Aufgabe für ihn, das wieder zu löschen und dieses Wochenende doch eher als positiv anzusehen. Und aber das gehört zu einem dieser Reifeprozesse. Du kannst auch mal Scheiße fressen, obwohl du vorne bist. Also er hat das Ding eigentlich von A bis Z, wie du es beschrieben hast, komplett in eigener Hand und unter Kontrolle und hat sie außer Hand gegeben. Nichts anderes. Es ist ihm passiert, Gleichgültigkeitsfehler, keine Ahnung. Teil hat auch irgendwann zugemacht oben im Kopf und hat nicht mehr erkannt, dass Peter Jenks gar nicht so diesen Gegenwind entfacht, den er vielleicht erwartet hat bei dieser 9-7-Führung, 9-9 und dann geben die ersten 9 Darts quasi praktisch unter 40 Punkte, unter 60 Punkte pro Aufnahme über die Bühne und Max kommt davon nicht weg und kann sich da nicht klar absetzen. Ja, aber diese Dinge passieren und sie werden einem vorgelebt und dann finde dafür mal eine Erklärung. So eigentlich vorher in diesen Leistungssprüngen gesehen hast, dass es ja möglich ist, aber eben nicht immer wieder auf den Punkt abrufbar. Und an dem Tag war es einfach irgendwie die Geschichte nicht dafür geschrieben, dass Max das Spiel dann am Ende doch tatsächlich gewinnt. Warum auch immer.
Ja, letztlich vielleicht gerade nochmal dazu, Jakes hat natürlich 9 Darts ohne Triple, aber wirft danach 140, 180, check. Ja, das ist natürlich auch stark in dieser Situation, aber natürlich, Max muss ihn vorher kalt stellen, erarbeitet sich bei 9-7 keinen einzigen Matchstart, aber letztlich, wenn Max jetzt das in nächster Zeit die Tendenz weiterzieht, dass er am Ende eines Turniers immer mehr gute Spiele hat als schlechte Spiele, was ja jetzt hier so war, 2 gute und ein vielleicht weniger gutes, und das sich so mitnimmt, das so als Formel, und dann es schafft, aus solchen Wochenenden dann doch auch das Positive zu ziehen, dann kann das funktionieren. Und Max ist lang genug jetzt dabei. Der hat seine erste WM mit 16 Jahren 2012 gespielt und weiß, wie der Hase läuft. Und da geht es jetzt halt darum, diese Erfahrung, die er in so jungen Jahren schon hat, diese Erfahrung dann zu nutzen. Beim Rusty weißt du nicht, was dieses 6-1 jetzt mit ihm macht. Aber bei einem Max erwarte ich auch von einer Person, die jetzt dann auch, die man durchaus jetzt auch als erwachsen bezeichnen kann und so viel Dart-Erfahrung hat, dass sie sich genau das jetzt denkt. Ich habe dieses Spiel blöd verloren, aber ich hatte davor 2 wirklich gute und das zeigt, wohin es gehen kann, wenn ich diesen Weg genauso weitergehe. Und das ist, glaube ich, so das, auch wenn ich mir auch denke, Mensch, das hätte er gewinnen können, das hätte ihn vielleicht noch stärker gemacht, wenn er auch so ein eher weniger gutes Spiel am Ende dann irgendwie gewonnen hätte. Manch einer hätte dann gesagt, ein gutes Pferd springt und so weiter, wir wissen das ja. Das wäre nett gewesen. Das wäre, vielleicht wäre er dann im Viertelfinale gestanden, wer weiß das. Aber dann muss er es halt wann anders machen. Also ich finde, das war schon einen guten Marker, den er jetzt hier erstmal gesetzt hat. Ja, es erinnert mich vielleicht auch an München, könnte man jetzt Vergleiche ziehen, European Tour hier war das 2018, wo er in München in der European Tour ins Viertelfinale kommt und dann eine Woche später gewinnt er Saarbrücken, ja, wo ich dann halt auch sage, Mensch, also da hat er sich genau die richtigen Schlüsse gezogen, wo auch alle hätten sagen können, oh Mensch, Max, da hast du blöd das Viertelfinale auf der European Tour verloren, negativ und so weiter, aber er hat die positiven Dinge mitgenommen. Und solche Dinge kann er sich jetzt gerne wieder merken.
Das muss man sagen. Also ich glaube, auch von der Super Series kann man das Fazit ziehen, dass Hopp von den Averages her, ich weiß, Averages sind nicht alles, aber von der, ist trotzdem mal, ist er trotzdem immer ein Indikator, wo liegt dein Spiel aktuell. Von den Averages her ist Max definitiv besser unterwegs als in den letzten Jahren. Vor allem zu Beginn der Jahre, wo Hopp ja schon mal durchaus Probleme hatte, irgendwie so in so ein Jahr zu starten. Es fehlten aktuell bisher vielleicht so die Ausreißer da oben, was die Ergebnisse angeht, was die reine Preisgeldmenge dann am Ende angeht. Aber ich glaube auch von den Ergebnissen her, und darauf kommt es ja an, von den Leistungen her, spielerisch, hat Hopp ein paar Schritte nach vorne gemacht wieder. Und wenn er das dann auch mal zeigen kann auf der Pro Tour, 2 Spiele hintereinander, vielleicht mal ein bisschen losdrückt, dann geht mal der Gesetzte raus. Dann gewinne ich mal ein Spiel, sag ich 6-5, dann bin ich mal im Viertelfinale, vielleicht sogar im Halbfinale. Wenn das dazu kommt, glaube ich auch, dass Max in den nächsten Monaten und Wochen da auch wirklich wieder erfreuliche Ergebnisse einfahren kann. Dann kommen wir schon zur entscheidenden Phase des Turniers, das Achtelfinale dann am Samstagabend. Ich gehe mal kurz die Ergebnisse durch. Also auf der Hauptbühne gewinnt Dave Chisholm mit 10-8 gegen Alan Suter. Das war dann auch das Märchen von Suter vorbei. Johnny Clayton geht überraschend dann mit 3-10 in der Deutlichkeit gegen Christoph Ratajski raus. Aber Ratajski da wirklich zwischendurch, ich glaube, er stand bei 114, 115. Also der hat sich durch die Hütze da abgerissen. Price Garvin gewinnt 10-5 gegen Chris Dobie. Dann Michael van Gerwen gewinnt einen Decider gegen Jose de Sousa mit 10-9 auf der Hauptbühne. Und dann Nebenbühne haben wir noch die Ergebnisse Humphreys 10-4 gegen Claremarker, war es nicht so das Highlight. Peterson gewinnt dann, Devin Peterson mit 10 zu 4 gegen Peter Jakes. Whitlock gewinnt den Decider gegen Brandon Dolan und Shorty, ja, ein James Wade in absoluter James Wade-Manier. 99,99 im Average gewinnt mit 10 zu 5 gegen Gabriel Clemens. Und da muss man sagen, ich glaube fast, dass ein Average von 105 da nicht gereicht hätte, James Wade zu schlagen, weil das war wirklich auf den Doppeln. Ja, das war halt, wenn das mal wieder so eine Blaupause war, was James Wade spielt, dann war das diese Partie, oder?
Ja, absolut. Sag mir nochmal die Double-Percentage von James Wade. Die war ja abnormal im Halbfinale, Finale, die er da gespielt hat. Also das war ja irgendwo um die 70% oder was. Das ist ja eine Quote, die ist ja von einem anderen Stern. Und tja, diese Konsequenz im Checken, die hat er zu einer beängstigenden Art und Weise ausgebaut, aber er wird auch immer sicherer im Scoring. Er hat irgendwie für mich so ein spitzbübiges Grinsen im Gesicht, so diese irgendwie habe ich so diese dunkle, er hat ja seine Problemchen mit sich selbst und mit manchen Situationen, aber ich finde, er ist ein sehr stabiler und sehr gereifter und sehr bei sich selbst zu analysierender Dartspieler, der sich die letzten 2-3 Jahre quasi in Lauerstellung begeben hat und jetzt langsam aber sicher die Ernte einfährt in der Konsequenz, in der er mittlerweile in der Lage ist, Spiele zu führen, zu erkennen, wo seine Möglichkeiten sind und konsequent und gnadenlos auszunutzen, weil man muss ja auch immer sehen, dass der Gegner dann sein Top-Game auspacken muss, um James schlagen zu können. Und das ist nun mal nicht immer gegeben. Und Gaga hat dieses Spiel 5-10 verloren, hat seine Möglichkeiten ausgespielt und wird auch in dieser Partie wieder vieles rausnehmen, wo er lernen kann, wo er sich verbessern kann. Aber er ist in Runde 6. Der Schritt geht halt wieder, die Kurve geht wieder so ein Stückchen nach oben. Also von daher bin ich sehr beruhigt und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin auch einer, der zuschaut, wie Gaga das für sich empfindet, wie sein Plan so läuft. Sind wir gespannt drauf. Die Planungen für die nächste Sendung mit ihm sind ja da. Also wollen wir mal sehen, wie er seine Ergebnisse mit den UK Open so einsortiert. Aber ich denke, da braucht er sich wirklich nicht verstecken.
Wade war, finde ich, in diesem Spiel noch beeindruckender als in den späten Spielen des Turniers, also am Sonntag, weil da gab es immer auch Situationen, wo der Gegner Fehler gemacht hat und nicht, also auch Gaga war hier nicht auf der Höhe, fand ich, also gerade nach der Anfangsphase hat er nachgelassen, aber Wade hat ihm dann auch total und brutal den Zahn gezogen. Es war nicht wie im Finale, wo der Gegner 20 Darts auf Doppel vergeben hat. Gaga hatte, glaube ich, kurz vor der Pause gewisse Chancen, die er nicht genutzt hat, und dann zieht Wade halt weg und danach geht nicht mehr viel, weil Wade ihn auch nicht mehr gelassen hat. Und das fand ich extrem beeindruckend, auch die Doppelquote, die hier wirklich gut war. Und da fehlt mir dann auch eine gewisse Objektivität der deutschen Fans, weil das war kein gutes Spiel, so insgesamt von Gaga. Da war dann auch der Score irgendwann weg, das war gerade in der zweiten Hälfte nicht gut. Und da heißt, also Gaga wird immer positiv bewertet und wenn Max dann ein Spiel verliert, dann kommen wieder diejenigen raus, die sagen, Mensch hopp, so nach dem Motto, und der wird doch nie was. Finde ich schwierig, diese Sichtweise, weil Marvin, du hast es eben schon gesagt, die Zahlen sprechen in diesem Jahr nicht nur für Gaga, sondern auch für Max Hopp. Und einer gewinnt halt das ein oder andere Spiel vielleicht mal mehr. Aber da fehlt mir halt völlig die Objektivität bei den sogenannten Fans.
Ja, das ist ein leidiges Thema, ne? Das ist.
Aber halt, ich wollte es an der Stelle nochmal, weil ich es bei uns auf der Facebook-Seite auch geschrieben, gelesen habe.
Ja, ja.
Max macht ein super Spiel am Freitagabend und die einzigen Kommentare, die es bei uns auf der Facebook-Seite gibt, sind super Gaga, du machst deinen Weg, wo ich so denke, hallo, Max Hopp hat einen 9er auf Doppel-12 verpasst, Max Hopp hat 2 richtig gute Spiele heute gemacht und Max Hopp wäre beinahe auch ins Achtelfinale eingezogen. Was ist hier eigentlich los?
Aber schaut man sich zum Beispiel auch einfach mal so die Zahlen an, der Interviews, die wir geführt haben, die du geführt hast, Kevin, das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Du hast am gleichen Abend ja Interviews gemacht mit Suljovic, Hopp und Clemens, und das von Hopp kam von den Klickzahlen her, obwohl es in der gleichen News war, obwohl es gleich verbreitet worden ist, nochmal einen Tick mehr an. Das heißt, das scheint das Interesse an der Person Hopp irgendwie trotzdem immer noch so ein bisschen größer zu sein auch.
Es ist ein gewisser Voyeurismus, ne? Also es ist irgendwie, ich schaue dem gern zu, wenn er auf den Sack kriegt, aber ich höre ihm auch zu, wenn er Erfolg hat. Max Hopp polarisiert und ja, bei ihm erkenne ich besonders diesen Voyeurismus von gewissen Leuten, weil er halt einfach auch anders Interviews gibt als ein Gabriel Clemens. Ja, bei ihm ist das auch tagesformabhängig, was er dann erzählt und wie viel er erzählt. Es soll Medien gegeben haben, die mit Gabriel Clemens Interviews geführt haben und ganz oft Ja oder Nein als Antwort bekommen haben. Also du musst, wenn du mit Gabriel Clemens Interviews führst, auch manchmal 5 Fragen mehr mitnehmen, als wenn du Max Hopp befragst. Und Max ist halt einfach jemand, der sich nochmal ganz anders verkauft und der, ja, dem viele auch gewisse Aussagen verdreht haben in den vergangenen Jahren und aus dem Zusammenhang gerissen haben und der hat sich nicht umsonst so einen gewissen Panzer angelegt und wenn du mit ihm ein Interview führen willst, dann wird dir auch nicht seine echte Nummer angezeigt, weil ich glaube, der Junge hat schon viel erlebt und dann wird halt anonym angezeigt, wenn dich Max Hopp anruft und da sind dann solche Leute auch irgendwie mitschuld, dass der da so irgendwie dann auch ja auf einen gewissen Abstand manchmal auch geht und ja, aber ich fand das Interview, was er jetzt am Freitag gegeben hat, fand ich gut, fand ich reflektiert und vielleicht sehen das auch gewisse sogenannte Fans, die Gaga alles durchgehen lassen. Ich sag nicht, dass Gaga irgendwas falsch macht, aber man könnte in gewissen Momenten halt auch bei Gaga sagen, du hast 7 Matchstarts vergeben bei der WM im Achtelfinale, aus dir wird auch nichts. Aber das tun sie alle nicht.
Ja, schwieriges Thema. Das mit den Fans und Social Media natürlich, ja, hat man, glaube ich, schon öfter mal angerissen. Aber auch im Forum kam jetzt auch wieder diese Diskussion auf. Ja, der hat mir gesagt, er will Weltmeister werden. Ja, natürlich. Also ich denke mal, dass hier eigentlich alle das Ziel haben, irgendwie Weltmeister zu werden. Sonst würden sie da nicht mitspielen. Also von daher, wie du schon sagst, werden da manche Aussagen ein bisschen, ja, sehr einem hinterhergetragen. Wir kommen jetzt zu den letzten Spielen dieses Turniers. Das Viertelfinale würde ich jetzt gar nicht so thematisieren wollen, weil ich das irgendwie auch nicht so spannend fand, diese Session. Also spannend war sie schon, weil sie sehr ausgeglichen und eng war, aber mich hat sie irgendwie nicht so mitgenommen. James Wade gewinnt 10-8 gegen Simon Whitlock. Ja, Whitlock hatte schon die Chancen, das Ding zu gewinnen, macht dann einen Fehler und dann ist Wade dann wieder mit so einem Monster-Finish da und zieht das Ding auf seine Seite. Gavin Price, ja, hat sich gegen die 180er von Devin Peterson gewehrt, gewinnt am Ende mit 10-9 den Decider, ebenso auch Luke Humphries gegen Dave Chisnell. Luke Humphries dann gleich nochmal Thema. Und Michael van Gerwen gewinnt 10-7 gegen Krzysztof Ratajski, dem reichen 104 im Average nicht. Das war das Viertelfinale. Dann die finale Session, Shorty, Halbfinale. Die Partien Wade gegen Price und Humphries gegen van Gerwen haben die Lose ergeben und dann sagt natürlich alle, ah ja, jetzt haben wir dann eben das Finale Price gegen van Gerwen. Pustekuchen.
Brillant, oder? Wer hätte das denn vorher gedacht? Wer hätte das denn vorher gedacht bei dieser Auslosung, die auch noch wie gemalt daherkommt, dass das dann das Finale Wade gegen Humphries ist? Aber die Jungs haben beeindruckende Halbfinals hingelegt und haben die vermeintlich stärkeren Gegner ganz gemütlich auseinandergepflückt und sind zurecht im Finale gelandet. Also es war auch ein sehr unterhaltsames Finale. Ja, es hat Spaß gemacht, es war schön und es war eine beeindruckende Manier, wie Luke Humphries. Tja, ich weiß nicht, welchen Moment er sich aufgerufen hat, aber er hat einen sehr, sehr guten und sehr glücklichen Moment mental in sich reinkommen lassen und hat eine Stärke demonstriert gegen Michael van Gerwen mit einem über 100er Schnitt und mit der Sicherheit auch in engen Situationen einen über 100er Finish löschen zu können, mehrere Male sehr gut vorbereitet zu sein und das alles wirklich in positive Energie umgewandelt hat, was ihm da widerfahren ist, war eine tolle, beeindruckende Manier, hätte ich ihm in seinem ersten Major-Halbfinale gar nicht so zugetraut, aber vielleicht ist das die neue Art und Weise, die Sichtweise auf diesen Sport, dass es an und für sich irgendwie verharmlost wird für die Jungs, das ist kein Major-Finale der UK Open, sondern ist halt ein Player-Championship, so fühlt sich das an, Halbfinale, weiter geht's und was du da eigentlich am Ende wirklich hingelegt hast für ein Wochenende oder was du da für ein Husarenstück geleistet hast, wird dir dann irgendwie Social Media oder medial dann aufbereitet, du kannst es dir nochmal bei einer Tasse Tee zum Bagel zum Frühstück in eine Figur schieben und sagen, das war ein tolles Wochenende oder eben nicht und ich denke, Luke Humphries wird am Ende des Tages wissen, wie verdammt lang und anstrengend so ein Finaltag der PDC ist, wenn du Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu bestreiten hast. Und er hat ja auch nochmal kurz thematisiert, wie verflixt knapp 20 Minuten zwischen dem zweiten Halbfinale und dem Finale sind für dich, um mental einzuordnen, was du gerade geleistet hast. Und dass es gleich wieder losgeht mit einer Diskrepanz in der Preisgeldgeschichte, die in diesem Turnier 60.000 Pfund betragen haben. Und wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, um wie viel Geld es am Ende geht, bei einem Mann wie Luke Humphries, der jedes Pfundstückchen noch gebrauchen kann, und einem Mann wie James Wade, der jetzt in der dritten Dekade ein Major-Turnier gewinnen konnte, der PDC, ist da eine ganz andere Brisanz für Luke Humphries hinter, diesen größten Scheck abzureißen. Und das mit einer, am Ende, drei Tage läuft dieses Turnier und es geht sich am Ende für dich um 5 Minuten aus, die er gefühlt gerade mal für sich Zeit hatte, zwischen Halbfinale und Finale, damit klarzukommen und dann nicht an seine Leistungen anknüpfen zu können und vielleicht auch irgendwo zu früh die Gewissheit in sich reinsickern, zu merken, diesen Wade halte ich heute nicht auf. Der ist heute dermaßen konsequent, er hat es demonstriert in seinem Halbfinale, in seinem Viertelfinale, den halte ich jetzt nicht mehr auf. Das war zu früh, finde ich, klar im Kopf von Luke Humphries, dass er sich da einfach nicht mehr genug wehren konnte. Trotzdem absolut begeisternd und aller Ehren wert, wie er die UK Open gespielt hat.
Ja, sicherlich nach dem Jugendweltmeistertitel für Humphries der größte Erfolg, also ist er da noch wichtiger als der Jugend-WM-Titel, definitiv. Und trotzdem, Kevin, auch nochmal die Frage jetzt zu James Wade. Ich hatte jetzt gesagt, nach 2008, 11, der dritte Sieg jetzt, 2008, 2011 und 2021 jetzt. Ja, genau. Der dritte UK Open-Sieg für James Wade. Ja, er ist erst 37 Jahre. Das, glaube ich, das vergessen auch viele. Also der ist genauso alt wie ein Gabe Clemens zum Beispiel. Aber er ist halt schon ewig dabei. Und man muss ja auch sagen, ich habe es auch gestern selbst getwittert, er ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Auch wenn das viele nicht wahrhaben möchten, weil man ihn vielleicht nicht wirklich mag. Es gibt sicherlich viele Reibungspunkte bei James Wade, absolut. Aber wäre zum Beispiel ein Taylor nicht gewesen, hätte wahrscheinlich James Wade auch schon ordentlich mehr TV-Titel als diese eben jetzt 10. Also, man muss da schon sagen, James Wade ist einer der größten, die wir jemals auch auf dieser Bühne gesehen haben.
Sind irgendwie, so habe ich mich belehren lassen, 9 Major-Titel und einer ist von der World Series. Zwar an dem TV, aber es zählt nicht als Major-Titel. Ist das richtig?
Ich gehe noch die Liste durch. Ja. Dreimal UK ja. Open, 2008, 2011, ja. 2021 sind 3. World Grand Prix zweimal, also sind wir bei 5. World Matchplay ja. sind wir bei 6. Premier League ja. 2009 ja. sind wir bei 7. European Championship 2018 sind wir bei 8. Dann haben wir The Masters 2014 und die World Series Finals 2018. Das sind für mich 10 Stück. Jetzt kann man ja. darüber reden, was ist für dich ein Major-Titel, ne? Das ist über die alte
Ja, genau, das meine ich ja, ne? Weil die World Series Finals, die wollen sie gerne separiert sehen. Ja. Und ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob man das separieren sollte.
Na, das sehe ich jetzt irgendwie schon als Major-TV-Titel, also ja.
Ja, schon, ne?
Ja, ja, die PDC ja. macht es ja mittlerweile irgendwie in Secondary und The First ja, und Premier ja, Events ja. und dann diese Major-Diskussionen, gut, die haben wir schon oft geführt, was ist jetzt ein Major? Also genau, ich bin genau. da jetzt irgendwie schon so TV-Turnier, was irgendwie ITV, Sky-mäßig überträgt, so, ja, ist für mich irgendwie schon alles irgendwie unter ja, dem genau, großen Major.
Alles, was über PDC-TV hinausgeht.
Ja. Ja.
Sobald es gestreamt ist, sobald es der Öffentlichkeit 1:1 zugänglich gemacht wird, ist es für mich ein Major-Turnier.
Jetzt ist Wade auch die Nummer 4 der Welt, Shorty, und er ist bester Engländer. Ja?
Ja.
Er ist bester Engländer, die Nummer 4 der Welt, aber er ist nicht in der Premier League mit dabei dieses Jahr.
Ja, aber das ist ja nun den Umständen geschuldet. Damals war das ja noch gar nicht absehbar, dass er sich dann da so stark wieder präsentiert. Monate später ist eben die Krux in unserem Sport. Manchmal geht das absolut rasant. Du legst eine 5-0-Session hin und verlierst das Spiel am Ende doch. Oder du kommst über Kontinuität. Und bei James ist aber nicht seine erste Premier, die er verpasst. Er hat sie einmal durch verbalen Wahnsinn verpasst, weil er halt manchmal einfach nicht mit sich selbst klarkommt. Und als diese alten Nebengeräusche endlich alle aufgehört haben, hat er sich um sich selbst bemüht und hat sein Spiel neu aufgestellt, ist noch konsequenter, noch gefährlicher geworden und finde so jetzt das Gefühl, er fährt so langsam die Ernte ein. Ja, seine guten Vorbereitungen, seine guten Ergebnisse, er fährt die Ernte ein, er ist jetzt der beste Engländer, er ist die Nummer 4 der Welt, der gefährlichste Linkshänder, also es funktioniert.
Ja, das definitiv. UK Open-Sieger 2021, James Wade. Ich glaube, damit hätten man ein bisschen Geld verdienen können. Natürlich ein bekannter Name, aber sicherlich nicht der Top-Favorit im Vorhinein gewesen. Das zu den UK Open, denke ich. Wir sind ja schon recht weit fortgeschritten. Wir hatten gesagt, Super Series, schauen wir kurz drauf. Wir hatten da vier verschiedene Sieger mit Joe Cullen, mit Callan Riss, erster Titel für den Engländer Callan Riss the Right. Dann hatte Barnier gewonnen, wir hatten es auch schon angesprochen, und Johnny Clayton, das waren die vier Sieger der Super Series 1. Was man da auch noch festhalten kann, dass wir vier neuen Darter hatten von vier verschiedenen Spielern. Und ja, Gabe Clemens war der sechstbeste Spieler dieser Series. Ich denke, mit einem Halbfinale und einem Viertelfinale war er da auch sehr zufrieden. Viel mehr würde ich da jetzt auch nicht drauf eingehen wollen. Die Super Series 2 steht dann auch bald schon wieder an. Also dann geht es dann auch schon wieder weiter mit den Players Championships. Da holt die PDC ja ein paar Turniere jetzt einfach in Serie immer ein. Trotzdem, die UK Open natürlich dann auch ein Major-Event, wozu es auch eine Trivia-Frage gibt. Es ist Kevin gerade wegen Internetproblemen leider rausgeflogen. Da müssen wir heute die mal zusammen irgendwie angehen. Ich habe mir natürlich wieder eine knifflige Frage überlegt. Vielleicht finden wir da zusammen gemeinsame Punkte raus. Also die Frage zielt ab. Wir hatten im Jahr 2003 die erste Ausgabe der UK Open. Ja. Und jetzt hatten wir ja die vergangenen UK Open 2021 und da waren 8 Spieler waren mit dabei, die schon bei der ersten Ausgabe auch 2003 mit dabei waren. Jetzt ist die Frage, kriegen wir welche zusammen, die sowohl 2003 als auch 2021 mit dabei waren? Hast du irgendwelche Ideen?
Also einmal würde ich sagen Steve Beaton.
Steve Beaton, das ist eine Bank, safe, ja.
So, und dann geht's schon los. 2003 bis jetzt.
Also nicht bis jetzt, nicht alle, aber genau in der, also es waren auch manchmal, waren sie nicht dabei, aber genau 8 Spieler, die auch in der ersten Ausgabe dabei waren. Wir haben ja nur 3, die, wir haben ja mehrere, die jetzt nur immer dabei waren. Das sind ja Steve Beaton, James Wade und Wayne Jones, ja.
Genau.
Aber die, gut, das habe ich auch schon 2 verraten. Dadurch, James Wade und Wayne Jones sind auch bei der ersten Ausgabe mit dabei gewesen. Aber wir haben doch 5 andere und die sind echt sehr knifflig. Also 5 weitere Spieler, die 2003 mit dabei waren, aber auch in diesem Jahr. Fällt dir noch irgendjemand ein?
Da muss ich mal eben überlegen, was haben wir denn hier? Jetzt sehe ich hier so ein paar Namen von meinen Äugeleins, weiß ich gar nicht. War Vincent damals schon dabei?
Nee, Vincent nicht, ne?
Vincent nicht, oh. So, dann würde ich sagen Gary Anderson.
Auch nicht, er ist zu spät gewechselt von der BDO.
Verdammt, dann ist es Richie Burnett.
Ja, Richie Burnett ist einer der 8, haben wir 4, genau.
Würde mir noch einfallen, vielleicht ein Ian White.
Nee,
Ian White nicht. Oh. Smurf ist auch zu spät gewechselt, 2006 ja. Erst, glaube ich.
Recht. Ne? Auch nicht dabei. Ich muss sagen, dass uns, also einer ist, glaube ich, gar nicht zu erraten, die anderen 3, die kennt man schon, aber ja. Schwer.
Oh, ja, jetzt habe ich natürlich auch keinen Wingman, aber da ist Kevin ja wieder. Sehe ja seinen Avatar gerade, vielleicht kommt er mal an.
Ich.
Und rettet mich.
Um Himmels Willen.
Oh. Also ich verrate um Nationalität, wir haben noch einen Schotten und einen Nordiren und 2 Engländer.
Ein Schotten, ein Nordiren, 2 Engländer. Wer war denn neben Gary Anderson noch mit am Start? Peter Wright, war der damals auch schon am Start? 2000?
Nee. Ja, aber nicht bei der PDC.
Nee.
Wollte ich sagen.
Okay, ich löse bei den Schotten auf, es ist John Henderson, 2003 war er mit dabei, ja.
Ehrlich, Hendo?
Ja.
Guck mal.
Es gab ja auch andere Quali-Möglichkeiten, genau, Henderson. Nur den Nordiren, da gibt es ja nicht so viele.
Brandon Dolan.
Ja, Brandon Dolan. Und dann haben wir noch 2 Engländer und die sind echt schwer, also vor allen Dingen einen, auf den kommt man, glaube ich, gar nicht. Aber den einen, Shorty, den hast du bei der WM mal hier sehr geil gecallt.
Ich?
Ja.
Ach du Schande. Keine Ahnung, das soll mir öfter passiert sein.
Webster.
Darren Webster war es, genau.
Ja, The Demolition Man.
Ja, der.
The Year of a Dwarf, mein Mann. Ich werde ja verrückt.
Das war dein WM-Achtelfinale, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen.
Genau.
Okay.
Ja, das war der Shortleg Insider. Ja, und ich glaube, den 8., den bekommt er niemals raus. Den bekommt er nicht raus. Der ist einfach zu schwierig.
Tja, und du weißt es. Das bereitet dir Vergnügen, ich merke das.
Genau. Ja, ich bin aber jetzt auch so nett und löse natürlich auf und sage, dass Spieler Nummer 8 Eddie Lovely ist.
Oh Gott. Eddie Lovely.
Ich glaube, da wird er doch den ganzen Abend dran zerschellt. Er hätte die Liste runtergelesen und bei L wäre er dann bei Eddie Lovely angekommen. Ja, Eddie Lovely war auch dann 2003 schon dabei. Ja? Also, das heißt schon
Genau.
dabei. Er hat damals eben gespielt, genau wie John Henderson, Richie Burnett, Steve Beaton, James Wade, Wayne Jones und Brendan Dolan sowie Darren Webster. Ja, haben wir wieder was gelernt zu den UK Open.
So sieht's aus.
Das war
Man
unsere
lernt nie aus.
Trivia-Frage. Ja.
Um Himmels
Ja,
Willen.
dann sind wir auch eigentlich auch so weit dann fertig mit dieser Ausgabe. Wie gesagt, Super Series 2, jetzt dann bald das nächste relevante Turnier bei der PDC. Die Premier League startet dann auch bald im April. Und Shorty, wir haben jetzt dann überlegt, wann machen wir eine neue Ausgabe und haben gesagt, naja gut, warten wir noch 2 Wochen ab, lassen wir so ein bisschen sacken hier, aber dann
Ja.
planen wir eine besondere Ausgabe. Erzähl doch schon mal so ein bisschen, was wir da vorhaben.
Ja, ganz genau. Wir schauen da natürlich erstmal auf dieses erste Super Series Red Pack, was da noch zwischen ist. Das ist ja nur das eine. Und dann werden wir einen schönen Mentalanteil da reinbringen und werden uns den ersten offiziellen Coach, Mentalcoach in Sachen Darts zuwenden, Herrn Richard Wese. Der wird flankiert von seinem offiziellen Nachfolger, der sich hier hat ausbilden lassen, dann, bevor Richie die Biege gemacht hat auf die schönen, wunderbaren, warmen Philippinen. Das ist Andy Lösche vom Darts Workshop Mental. Seiler, da werden uns mal so ein bisschen Einblicke geben auf die mentale Schiene, wie beherrsche ich diesen Sport, was genau sind eigentlich meine Sichtweiten, was gibt es für Tricks und Kniffe, wie behalte ich meine 7 Sachen da oben im Kopf zusammen, um meinem Gegner meine bestmögliche Partie oder mein bestmögliches Spiel meinem Gegner aufzwingen zu können. Was gibt es da für Tricks und Kniffe? Und vielleicht können Sie uns ja auch das eine oder andere an dem lebenden, spielenden Beispiel der jetzigen Pro-Tour noch beibringen. Also das wird bestimmt eine spannende Ausgabe mit Richie Wiese, The Mental Coach, und Andy Lösche vom Trans Premium Workshop Lösche Seiler.
Genau, das ist schon mal die Cross-Promo fürs nächste Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Hört gerne rein, hört gerne auch in vergangene Folgen rein. Wir hatten ja schon viele interessante Gäste hier am Start, ein bisschen erfahren über die Mindsets der Spieler, über die Geschichten, wie auch diese Spieler dann zum Dartsport gekommen sind. Das soll es dann wirklich für heute gewesen sein. Ja, bedanke mich fürs Zuhören. War eine interessante Ausgabe ohne Gast, aber ich denke, wir haben die UK Open sehr gut aufgearbeitet und freuen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir ein bisschen in die mentale Schiene schauen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Shortleg.
Ciao.